Als ich das letzte Mal vor ein paar Wochen hier stand, hatte ich darüber gesprochen, dass in Jesus alles enthalten ist, all inklusiv ist. Und da möchte ich heute Morgen ansetzen. Ich habe da einfach mal nochmal eine Aussage mitgenommen, wurde mir notiert von damals, die ich da auch gesagt hatte, nur so mal zur Erinnerung. Da hatte ich gesagt, in dem Maße, in dem wir so denken, glauben und handeln, wie wir in unserem Geiste sind, im gleichen Maße wird das Leben Christi in unserem Menschsein erfahrbar oder erlebbar sein. Ein langer Satz, der letzten Endes ganz einfach aussagt, wenn du wiedergeboren bist, dann entspricht dein Geist dem Geist Christi. Und wenn du so denkst und glaubst und handelst, wie dein Geist ist, dann bringst du das hier auf der Erde auf die Straße. Anders ausgedrückt. Heute Morgen bleibe ich bei dem Begriff all in, aber nicht mehr inklusive, sondern nur all in. Der Ausdruck all in stammt ursprünglich, ich lese euch das mal einfach so vor, aus dem Pokerspiel und bedeutet, dass jemand alles seine Chips oder alles, was er hat, auf eine Karte setzt. Im übertragenen Sinne wird er heute oft verwendet, um zu sagen, dass jemand alles gibt oder sein ganzes Engagement in eine Sache steckt. Es drückt also aus, dass man alles riskiert oder vollständig dabei ist. Wenn du also sagst, du gehst all in, bedeutet das, dass du dich voll und ganz auf etwas einlässt. Und damit meine ich heute Morgen, du lässt dich voll und ganz auf Jesus Christus, deinen Erretter, ein. Darum geht es heute Morgen. Wir schauen uns mal Paulus an. Also es gibt ein paar Leute aus der Bibel, die wir uns einfach mal anschauen. 2. Korinther 1, 8 bis 9 aus der Neuen Genfer Übersetzung, da steht: Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien, mein Kommentar dazu, heutige Westtürkei, Gegend um Ephesus, Smyrna, Sardes, das waren die Orte, um die es geht, durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Paulus schreibt hier nicht genau, um welche persönliche Erfahrung es sich handelt. Wir könnten zum Beispiel den Rückschluss tätigen, dass er sich auf Apostelgeschichte 14 bezieht, wo er gesteinigt wurde. Aber er war in seinem Leben häufiger mit dem Tod konfrontiert und er sagt hier nicht genau, um welche Begebenheit es sich eigentlich handelt. Aber was er aussagt, ist ja Folgendes. Wir befanden uns in Asien in einer schwierigen Lage. Und das, womit wir konfrontiert waren, überstieg unsere eigene Kraft, unsere Macht, Fähigkeit so sehr, dass wir jede Hoffnung verloren, dies lebend zu überstehen. Es war, als ob jemand ein Todesurteil über unser Leben verhängt hätte. Aber das Endergebnis war, dass wir uns nicht auf uns selbst, das heißt auf dass ich mich nicht auf mich selbst verlasse, auf meine eigenen Ressourcen, sondern ich stützte mich und vertraute und machte mich abhängig ganz allein von Gott, der in der Lage ist, die Toten aufzuerwecken. Paulus war ein realer Mensch. Ja, er hatte erlebt, und so empfand er das, dass das Todesurteil über ihn gesprochen worden wäre. Also er kannte Ängste, Emotionen, Gedanken in der Richtung. Kennen wir auch, oder nicht? Aber sein Glaube, sein Vertrauen an und in einen Gott, der sogar Tote auferweckt, ermöglichte ihm jedoch, diese Situationen durchzustehen. Paulus hatte sein Leben hingegeben und alles Jesus übergeben. Er lebte nicht für sich selbst, sondern für Jesus. Deshalb konnten ihn auch Todesdrohungen nicht aufhalten. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Wenn jemand keine Angst mehr vor dem Tod hat, kannst du ihn nicht aufhalten. Und Paulus konntest du nicht aufhalten damit. Kennst du das auch? Umstände in deinem Leben, die außerhalb deiner Kontrolle liegen und plötzlich bricht Panik aus? Ich kenne das. Der Grund dafür ist, dass wir uns nicht selbst gestorben sind und deshalb von diesem Umstand überwältigt werden. Solange das Ich, also Uwe, solange ich Herr über mein Leben bin, vertraue ich auf mich. Das Gegenmittel lautet, sich selbst zu sterben. Dann kannst du nämlich genauso wie Paulus auch sagen, der Tod hat für mich keine Schrecken. Ich habe euch ja schon mal vor ein paar Jahren mal eine Situation aus meinem Leben geschildert, die wiederhole ich heute erst einfach mal, die vollkommen außerhalb meiner Kontrolle lag. Ich meine, es gibt viele, aber das hat mich ein Stück weit das extrem hängen geblieben bei mir. Ich bin in eine Situation reingekommen, wo gegen mich, obwohl ich in dem Sinne nichts getan hatte, vom deutschen Finanzamt eine extrem hohe Forderung auf mich zukam. Es hing nicht mit mir zusammen, sondern die Forderung wurde von meinem Vater einfach auf mich übertragen. Ja. Die Vorgeschichte lasse ich komplett weg, sonst dauert das zu lange. Als die Forderung bei uns im Briefkasten geflattert ist, für uns war das wie ein finanzielles Todesurteil, ja? Weil da ging es um eine halbe Million Euro und die hatte ich nicht und wollte auch nicht zahlen, ganz einfach. Aber da ist Panik ausgebrochen und die Frage war ja, okay, da ist die Forderung, wie gehe ich damit um? Und menschliche Ratgeber wie Rechtsanwälte, da hat mir dann mein französischer Rechtsanwalt gesagt, hätte ich mir eigentlich sparen können den Gang, weil die Antwort wusste ich vorher. Er sagte zu mir, wenn Sie Geld retten wollen, dann lassen Sie sich von Ihrer Frau scheiden. Tolle Option, ja. Es ist eine Option, ja. Was ist dir mehr wert? Dein Geld? Ich denke, dass das tatsächlich ein Weg gewesen wäre, ja. wenn du Geld retten willst. Aber dann hätte ich letzten Endes den Bund, den ich mit Elisabeth eingegangen bin, brechen müssen. Wir sind immer noch verheiratet. Also ich bin die Treppe runtergegangen und habe gesagt, es kann alles passieren, aber das werde ich nicht tun. Ich ziehe diese Option nicht und ich ziehe gar keine Option. Kann passieren, was will. Was macht den Unterschied aus? Paulus sagt es ja hier. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Den Unterschied macht das Vertrauen aus. Wem vertraust du? Oder auch ich? Vertraust du? Oder wem vertraust du mehr, am meisten? Deinem Finanzberater? Ärzten? Dem Bauchgefühl deiner Frau? Es ist gut, wenn ich manchmal auf das Bauchgefühl meiner Frau höre. Ich sage es manchmal, weil wir werden gleich ein Beispiel sehen, wo das Bauchgefühl der Frau nicht so gut war. Das war aber nicht von mir. Philipper 1, 19 bis 23, auch wieder Neugenfer Übersetzung. Denn ich weiß, auch wieder Paulus, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Um was ging es Paulus in seinem Leben? Die Antwort steht hier. Paulus hatte einen einzigen Wunsch, dass Jesus verherrlicht wird. Wenn sein Tod Gott verherrlichen würde, dann sollte es eben so sein. Was denkst du darüber? Paulus hoffte nicht nur, dass er den Herrn durch seine Taten verherrlichen würde. Er hatte eine ernsthafte, feste Erwartung, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Er kannte seinen Gott und er war sich seines Gottes sicher. Was macht den Unterschied zwischen normal und ausgezeichnet aus? Normal ist das, was normal ist. Das macht jeder. Ja. Im Ausgezeichnet liegt auch das Normal drinne. Aber der, wo etwas ausgezeichnet macht, der geht noch darüber hinaus. Der geht auch an die Schmerzgrenzen ran. Der Unterschied liegt nicht darin, was man glaubt, sondern darin, wie stark man daran glaubt. Also jetzt nicht im Sinne, du musst den letzten Tropfen Glauben rausquetschen aus dir, das meine ich so nicht, sondern ob du durchhältst, ob du dranbleibst. Schauen wir uns mal Abraham an. Die Sarah hatte da so ein Bauchgefühl. Es war ein schlechtes. Sie sagte zu Abraham: Du Abraham, wo ist unser Sohn? Ich habe da eine Idee. Und aus dieser Idee heraus, da hat Abraham tatsächlich die Option gezogen, ja, die ihm Sarah präsentiert hat, daraus entstand Ismael. War das der verheißene Sohn? Hat Abraham was gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat? Ich denke ja. Das wird er ziemlich schnell gemerkt haben, nach ein, zwei Jahren oder so spätestens, nachdem es zu Hause, also bei ihnen in der Wohnung anfing, unruhig zu werden, wo die Hagar anfing, sich über Sarah zu erheben und so. Ja, da wird er, denke ich mal, angefangen haben zu sehen, hoppla, da ist irgendetwas falsch gelaufen. Jetzt lesen wir mal Römer 4, 22 bis, 20 bis 22 habe ich dir nicht. Aus dem Neuen Leben. Da steht dann etwas drinne, wo ich sagen würde, Abraham hat im Laufe der Jahre danach etwas gelernt und gesehen. Da steht einfach, Römer 4, 20 bis 22, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Auch hier sehen wir wieder die Verbindung zwischen Gott an erste Stelle zu setzen, ja, so wie Paulus das auch sagte. Er ehrte Gott damit. Und jetzt kommt etwas. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und 14 Jahre später war Isaak da. Abraham hatte gesehen, da war was falsch gelaufen, falsche Option gezogen. Aber Gott hat ihn nicht fallen lassen deswegen. Gott steht zu seinem Wort. Und Paulus hatte genau die gleiche vollkommene Überzeugung wie Abraham auch. Ist Paulus so geboren? Abraham? Sowohl Paulus als auch Abraham haben gelernt, auf Gott zu vertrauen und sich vollständig auf Gott einzulassen. Wenn wir uns Hebräer 11, 17 bis 19 anschauen, da geht es ja um die Stelle, wo Abraham Isaak ja, als Opfer darbringen soll. Ja. Da steht dann geschrieben, durch Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen. Er vertraute Gott vollkommen. Und es steht dann da auch, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Er war vollkommen davon überzeugt und vertraute vollkommen, dass das, was Gott versprochen hat, dass Gott das halten wird. Wenn wir uns David anschauen, in 1. Samuel 17, David war im Vergleich mit seinen Brüdern, also es geht um die Stelle, wo Kampf um Goliath, ja. David war im Vergleich mit seinen Brüdern der Kleinste, der Geringste, aber er hatte ein Wesen, Der wesentliche Unterschied bestand letzten Endes darin, dass er auf Gott vertraute. Auch er vertraute auf Gott darauf, um Goliath zu besiegen, oder als er mit den Löwen und den Bären kämpfte, die im Natürlichen gesehen deutlich stärker waren als er selber. Was mir dann aufgefallen ist, das fand ich ein starkes Wort, ja. Das war mir bisher gar nicht so aufgefallen. Da stand ja dann im 1. Samuel 17, er verfolgte Löwen und Bären, um sie mit bloßen Händen zu töten. Ja. Ich wäre wahrscheinlich froh gewesen, wenn die abgehauen sind. Ja. Von mir aus hast du da ein Schaf, ja, aber hau ab. Aber er verfolgte die Bären und Löwen, um die Lämmer aus denen ihre Maul wieder rauszukriegen. Ja. Er verfolgte die. Er ging volles Vertrauen. Er hat gelernt, auf Gott zu vertrauen. Abraham, David, Paulus, die hatten ihren Glauben schon viele Male auf die Probe gestellt. Und die haben gelernt zu vertrauen. Glaube, Vertrauen ist etwas, was wie ein Muskel entwickelt werden muss. Wenn du heute dich entscheidest, morgen laufe ich einen 100-Meter-Lauf oder sowas, wirst du hinkriegen, du kommst halt als Letzter wahrscheinlich ins Ziel. Ob das Ziel war, Letzter zu werden, dafür würde ich nicht laufen, muss ich ehrlich sagen. Diejenigen, die bis zum Tag des Wettkampfs warten, um mit dem Training zu beginnen, werden verlieren. So funktioniert es weder im Natürlichen noch im Geistlichen. Du kannst auch keine Abkürzung nehmen. Das funktioniert auch nicht. Wie trainierst du deinen Glauben oder dein Vertrauen in Jesus? Ich gehe mal davon aus, dass hier heute Morgen lauter wiedergeborene Christen sitzen, die alle sagen, ja, wir folgen Jesus nach. Wie sieht das aus, wenn es dich persönlich etwas kostet? Bist du dann immer noch bereit, Jesus nachzufolgen? Wie sieht das aus, wenn du herausgefordert wirst? Wenn wir uns Paulus angucken, seine Verpflichtung war dieselbe. Egal, ob es ihn etwas persönlich kostet oder nicht. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Wir hatten am Donnerstagabend Nest und wegen dem bringe ich das jetzt direkt da rein. Liebe, Vertrauen und Glaube wächst aus einer engen, intimen Beziehung heraus. Das griechische Wort für kennen, was hier benutzt wird, heißt Ginesko und bedeutet persönliches, intimes Verständnis. Also ein persönliches, intimes Kennen. Du kennst denjenigen so eng, so gut, enger geht's nicht. Dieses griechische Wort taucht noch zweimal auf, und zwar in Matthäus 1, 25 und Lukas 1, 34. Und in beiden Stellen geht es darum, geschrieben wird, dass Maria Josef noch nicht als Mann erkannt hatte, sprich mit ihm geschlafen hatte. Ja? Also, was Jesus hier sagt mit meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ja, da wird eine tiefe, intime Beziehung ausgedrückt. Die fällt nicht vom Himmel von heute auf morgen. Ja. Ich habe meine Frau auch ich habe mich irgendwann mal entschieden, dass sie meine Frau wird. Da kannte ich sie, würde ich mal sagen, ganz gut, aber hinterher kam noch viel mehr Gutes hervor. Pass bloß auf, was du sagst. Nein, es war gut und ist gut. Und ich entdecke immer noch neue Sachen und bessere. Okay, wo bin ich jetzt hier? Im Gegensatz dazu gibt es ja auch noch das griechische Wort Oida, was auch kennen bedeutet, aber mehr ein intellektuelles, einfach Verständnis, ja, kennen. Und nicht dieses intime, persönliche Kennen. Zurück zu unserer Trainingseinheit. Oder zu unserem Training. Da gibt es ja verschiedene Trainingseinheiten. Da gibt es mal kurze Strecken laufen, dann gibt es wieder eine längere Strecke, dann gibt es einen Sprint anziehen. Ja. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Und wenn du wachsen willst, dann ist es wichtig, dass du diese Trainingseinheiten absolvierst. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen. Das überrascht mich, dass es so schnell ging. Und zwar möchte ich euch etwas vorlesen, was diese intime, enge Beziehung einfach ausdrückt. Und zwar greife ich da auf einen Wortschatz zurück zum Hohenlied. Und zwar das Vorwort und auch einfach nur die letzten zwei Kapitel, sonst wird es zu lange. Ich lese euch das mal vor. Wortschatz, das ist das, was wir hier in der Bibelschule jeden Tag an die Schüler verschicken, wo einfach ja, Bibelverse oder ganze Kapitel kommentiert werden. Vorwort, das Lied des Lammes. Jesus führt seine Braut in Vollkommenheit, damit er eine Partnerin auf Augenhöhe hat. Jesus zieht seine Gefährtin nahe an sich heran. Er verwandelt sie, lockt sie, lehrt sie, umwirbt sie und trainiert sie, bis sie zubereitet ist, an seiner Seite zu stehen und Königreiche zu beherrschen. Der Herr sieht dich niemals im Licht deiner Geschichte. Er sieht dich nur im Licht deiner Bestimmung. Deine Geschichte wurde ans Kreuz genagelt. Die Liebe Gottes hat nichts mit deinen Fehlern oder deinem Verhalten zu tun. Deine Vollkommenheit wird durch Liebe geformt, selbst dann, wenn du nicht würdig bist. Liebe segnete dich von Anbeginn mit jedem geistlichen Segen, bevor du sie jemals verdienen konntest. Dieses hohe Lied enthält die Botschaft der Liebe, eine Liebesbeziehung, die Jesus mit dir möchte. Es ist die Offenbarung der eifersüchtigen Liebe Jesu, die durch die Tiefen der Hölle wandern würde, und er hat es getan, um seine Braut, um dich zu erlösen und sie an den himmlischen Ort zu bringen, den er für sie vorbereitet hat. Die Tiefe der Beziehung, die im Hohen Lied beschrieben wird, wird sich der Endzeitgemeinde offenbaren, wenn sie als Braut zunehmend Gestalt annimmt. In seiner Liebe, der Liebe aller Lieben, macht er uns vollkommen. Dies ist ein Lied einer Reise, auf die Gott dich mitnimmt zu seiner umfassenden, überwältigenden, bedingungslosen Liebe. Es ist die Reise der Reisen und sie ist sowohl für Männer als auch für Frauen. Wir alle, Männer und Frauen, sind in diesem Gleichnis die Schulamiterin. Wir sind alle auf dem Weg zu mehr Intimität mit unserem himmlischen Bräutigam. 1. Korinther 13 lehrt uns, dass die Liebe erhaben ist. Derjenige, der liebt, hat kindliche Dinge weggetan. Wir werden alle zu einer höheren Liebe gerufen. Diese Liebe kommt aus der Liebe, die wir in ihm erfahren. Und sie fließt durch uns zu den Menschen um uns herum. Gott hat einen Plan, um dich liebevoller zu machen, als du es je für möglich gehalten hättest. Egal, ob männlich oder weiblich, du bist von Gott dazu bestimmt, ein Gefäß seiner heiligen Liebe zu sein. Allein seine Liebe verändert Herzen und Leben. Das Größte von Glaube, Hoffnung und Liebe ist die Liebe, und wir werden seine Lieben genannt. Es ist dein Lied. Du bist derjenige, der in dieser Geschichte von Jesus geliebt wird. Es ist gut, dieses Buch so zu lesen, als ob es ein persönlicher Brief an dich wäre. Du bist die Schulamiterin und Jesus ist der König. Im Hohelied liegt der Herzschlag Jesu Christi, seine Leidenschaft, seine eifersüchtige Liebe, seine Sehnsucht, dich ganz zu seinem zu machen. Das sind die edlen Themen dieser Geschichte. Jesus möchte sein Leben und seinen Thron mit uns teilen. Aber die Vorbereitung, uns fit für die Königswürden zu machen, ist überraschend einzigartig. Er bereitet seine Braut vor, indem er sie von seiner Liebe zu ihr überzeugt, selbst in ihrer Schwäche. Wir werden hier keine wütende Ermahnung finden und keinen Ärger über unsere Fehler. Er beschämt uns nicht, sondern liebt uns in die Fülle unserer Bestimmung hinein. Wir werden durch die Liebe verwandelt, während er uns im Wasserbad des Wortes dieses Liedes wäscht. Dieser Dialog ist voller Zärtlichkeit und Erotik. Die Schulamiterin ist nicht mehr schüchtern, also wir sind jetzt am Ende vom Hohenlied. Die Schulamiterin ist nicht mehr schüchtern, sondern begegnet ihrem Bräutigam mit Selbstbewusstsein und Hingabe. Der Bräutigam ist betört von ihrer Schönheit und der Anmut ihrer Bewegungen. Diese Bilder sind in der Bibel enthalten, weil sie deutlich machen sollen, wie sehr Jesus dich begehrt. Die Schulamiterin möchte, dass der König ganz von ihr Besitz ergreift. Wir geben uns Jesus hin als Werkzeug der Gerechtigkeit. Echte Liebe kann durch nichts ausgelöscht werden, egal welche Schwierigkeiten auf die Braut Christi zukommen werden. Sie können unsere Liebe zu Jesus nicht zerstören. Amen.